Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Klaus Pokatzki.
Und heute mit einem Mann, der seit mehr als einem halben Jahrhundert gegen einen Kapitalismus kämpft, den er nur deshalb nie ganz so gern einen Raubtierkapitalismus nennt, weil das für ihn eine Beleidigung der Raubtiere ist. Guten Morgen und herzlich willkommen Ihnen allen und natürlich Jean Ziegler, den ich nun in einem Studio in Genf begrüße.
Guten Morgen.
Ihr Geburtsvorname war Hans. Wer hat Sie, wer hat Sie denn dann in Jean umgetauft?
Ja, das war ein Ereignis in Paris. Ich bin, da haben Sie recht, in Thun aufgewachsen, einer wunderschönen mittelalterlichen Stadt am Fuße der Berner Alpen. Mein Vater war Gerichtspräsident, Calvinist, so ein richtiges protestantisches Mittelklasse-Milieu, liebende Familie. Aber ich habe mich dann überworfen, bin nach Paris gegangen. Und dann in Paris habe ich das Glück gehabt, in einer kommunistischen Jugendorganisation, die mit dem damaligen Guerilla-Kämpfen des FLN, also des algerischen Aufstandes, das waren die späten 50er Jahre und dann frühen 60er Jahre, Jean-Paul Sartre, den ganz Großen damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Sartre, das war das Wort Gottes auf Erden für die europäische Linke damals, also seine Zeitschrift, die Temps Modern. Und dann wurde unsere Organisation von der französischen Polizei zerschlagen. Ich musste Paris ziemlich fluchtartig verlassen, fand eine Stelle als ganz kleiner UNO-Angestellter im damaligen Kongo, der ja da im Chaos versank nach der Ermordung von Lumumba, dem ersten Ministerpräsidenten 1961, 17. Januar. Dort fand ich eine Anstellung und bin dann, als ich zurückkam zum ersten Mal, natürlich sofort an die Rue Bonaparte zu Jean-Paul Sartre gegangen, um ihm zu erzählen, was ich da im Kongo erlebt habe. Und dann hat mich Sartre gesagt, das müssen Sie aufschreiben. Und dann habe ich niedergeschrieben, was ich im Katanga, im Bürgerkrieg, im Ostkongo, in Katanga erlebt habe. Und dann, wie immer, wenn es um eine Publikation in der Zeitschrift Temps Modern ging, das letzte Wort hatte immer Simone de Beauvoir. Und Simone de Beauvoir,
die große Schriftstellerin.
Und dann hat sie mir Rendezvous gemacht im Café du Flore im ersten Stock. Und dann hat sie meinen Text, Le Mercenariat du Katanga, die weißen Söldner in Katanga, hat sie durchgesehen, erbarmungslos mit dem roten Stift korrigiert und am Schluss stand Hans Ziegler. Dann hat sie gesagt, Hans, was ist das? Das ist doch kein Name, das geht doch nicht. Und dann habe ich gesagt, auf Französisch heißt das Jean. Dann hat sie durchgestrichen, Hans, Jean hingeschrieben und seitdem heiße ich Jean Ziegler. Ich verdanke Simone de Beauvoir und vor allem dem großen Jean-Paul Sartre sehr, sehr viel ihrer Großzügigkeit. Sie haben mir sofort mit diesem Artikel und dann mit einem Telefon an den Verleger Gallimard, der die Zeitschrift ausgab, die Tür geöffnet in die große Verlagswelt. Ich verdanke also Sartre wirklich sehr, sehr viel. Nicht nur eben diese Namensänderung, sondern auch, dass ich sogleich publiziert worden bin, in besten Konditionen und meine Bücher doch vielleicht ein wenig beigetragen haben zur Bewusstseinsveränderung in der westeuropäischen Öffentlichkeit.
Bei Deutschlandfunk Kultur der Globalisierungskritiker Jean Ziegler, dessen neuestes Buch den Titel trägt »Was ist so schlimm am Kapitalismus? Antworten auf die Fragen meiner Enkelin«. Sie haben da immer schon sehr böse Worte gefunden. Killerkapitalismus, Casino-Kapitalismus, Dschungelkapitalismus. Was ist für Sie das Schlimmste am Kapitalismus?
In meinem Buch, das ja ein Dialog ist mit meiner Enkeltochter aus pädagogischen Gründen, die ist lebendiger, ein Dialog. Und junge Kinder, die stellen, ja, erwachsene Kinder, die stellen Fragen, die unbarmherzig sind. Da muss man wirklich ganz klar antworten. Es ist ein kollektiver Dialog eigentlich mit meinen 5 Enkelkindern. Die sind von 4 bis 15. Und deren ihre Fragen versuche ich, so gut es geht, eben in diesem Buch zu beantworten. Eben die Hauptfrage, was ist so schlimm am Kapitalismus? Aber ich möchte zuerst von einem Paradox reden. Die kapitalistische Produktionsweise ist sicher jene Produktionsweise, die am dynamischsten, erfinderischsten, entdeckungsfreudigsten, vitalsten, die auf diesem Planeten gefolgt sind, sind. Der Kapitalismus, der heute den Planeten beherrscht, die Weltdiktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die heute mit den multinationalen Gesellschaften den Planeten beherrschen, auch die stärksten Staaten der Welt beherrschen, ist unglaublich kreativ. In der Stratosphäre sind eine unglaubliche Kreativität der Ingenieure, der Wissenschaftler, der Techniker, Männer und Frauen, die diesem System dienen. Und der Reichtum der Welt, die Güter, die da produziert werden, sind unglaublich gestiegen seit 1991. Zusammenbruch der Sowjetunion, das war eine gute Sache. Die waren so kommunistisch, wie ich buddhistisch bin. Mit dem Zusammenbruch der Bipolarität der Staatengesellschaft hat der kapitalistische Produktionsprozess wie ein Buschfeuer die Welt erobert. Dieser Kapitalismus hat in den 10 Jahren nach dem Zusammenbruch der Bipolarität, ich nehme nur dieses Beispiel, 1991 bis 2001, das Weltbruttosozialprodukt, also alle auf der Welt in einem Jahr produzierten Güter, verdoppelt. Aber gleichzeitig hat dieses unglaublich erfinderische, kreative Produktionsmodus eine soziale, gesellschaftliche Weltordnung geschaffen, die kannibalisch ist, die unglaublichen Reichtum vor ganz wenig geschafft und dann fürchterliches Elend für Milliarden von Menschen. Ich möchte eine Zahl sagen.
Eine.
Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren auf einem Planeten, der gemäß UNO 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltgesellschaft, ernähren könnte. Ein Kind, das jetzt stirbt, wo wir zusammen reden, und es werden viele sein, bevor wir unser Gespräch beendet haben, wird ermordet. Es gibt keine Fatalität. Es gibt eine kannibalische Weltordnung. Und die muss gestürzt, zerschlagen werden, bevor sie uns Menschen und unseren Planeten zunichte macht.
Sie schreiben in dem Buch, es gibt doch viele anständige Menschen. Weshalb unternehmen Sie nichts gegen diese Ungerechtigkeit? Was antworten Sie da Ihrer Enkelin Zora und anderen jungen Menschen?
Es geht ja nicht um die Subjektivität der Menschen, aber es stimmt, es gibt viele und wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen sind sehr anständige, gutwillige Menschen, die diese kapitalistische, kannibalische Weltordnung nicht ertragen. Kein Mensch will auf einem Planeten leben, wo alle 5 Sekunden ein Planet von Reichtum erquillt, aber wo alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren verhungert oder wo über 2 Milliarden Menschen von den 7,3, die wir sind, keinen regulären Zugang zu nicht gesundheitsschädigendem Trinkwasser haben, wo alle 4 Minuten jemand das Augenlicht verliert wegen Vitamin A-Mangel. Jedermann ist da erschrocken, entrüstet. Aber wir leben unter der Weltdiktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals und die ist unglaublich mächtig. Wenn ich eine Zahl sagen darf, nach Weltbankstatistik haben letztes Jahr die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, alle Sparten zusammengenommen, Industrie, Bank, Dienstleistung und so weiter, 52,8%, also mehr als die Hälfte des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die können unglaublich viel im wissenschaftlich-technologischen, elektronischen Bereich, das habe ich ja schon gesagt, die sind von einer unglaublichen Vitalität, entschwinden aber jeglicher sozial-, staatlicher, parlamentarischer, gewerkschaftlicher Kontrolle und funktionieren nach einem einzigen Prinzip der Gewinnmaximalisierung in möglichst kürzester Zeit zu praktisch jedem menschlichen Preis. Und die sind die Herren der Welt, die sind die Herren dieser kapitalistischen, mörderischen, kannibalischen Weltordnung und deren Arme müssen gebrochen werden und das können wir tun.
Sie haben geschrieben, es gibt viele anständige Menschen, dann steht in dem Buch, weshalb unternehmen Sie nichts gegen diese Ungerechtigkeiten und was antworten Sie darauf Ihrer Enkelin?
Darf ich ein Beispiel nehmen? Eine ganz große Hoffnung zum Beispiel sind diese jungen Menschen, die seit dem 15. März jeden Freitag auf die Straße gehen, Friday for Future, ganz spontan, geleitet von keinem Zentralkomitee, von Parteilinie, irgendwie ganz spontan, junge Menschen, die auf die Straße gehen, Gymnasiasten, Schüler, Lehrlinge, die auf die Straße gehen, ihre Regierungen anklagen, in ganz eindrücklichen Demonstrationen in Berlin, Leipzig, Paris, New York und so weiter und auch Genf und sagen, ihr tut ja nichts gegen die Zerstörung unseres Planeten, das heißt für die Umsetzung, für die konkrete Umsetzung der Ziele des Pariser Abkommens, des sogenannten COP-Abkommens für das Klima von 2015. Ihr tut ja nichts. Und jetzt erwacht endlich, bevor unser Planet total seine Biodiversität total zerstört, seine Ozeane, seine Flüsse, seine Wälder total zerstört. Jetzt tut endlich etwas. Und jetzt sind diese jungen Menschen, die radikal protestieren, die eine große Hoffnung darstellen, die kluge Parolen in die Welt setzen, die immer stärker werden. Jede Freitagdemonstration ist ja noch energischer, noch zahlreicher sind die jungen Menschen auf der Straße, jedes Mal, jeden Freitag. Und das ist eine ganz große Hoffnung. Jetzt aber, nehme ich ein Beispiel, das Klimaabkommen von Paris. 196 Staaten haben dieses Abkommen 2015 unterschrieben, hat ein Kapitel 5 und das sagt Beyond Petroleum. Und das richtet sich an die großen Erdölgesellschaften der Welt, die ja hauptverantwortlich sind. 81% der CO2-Ausstöße, die gefährlich sind für unsere Welt, für das Klima und die ausgeschossen werden, 81% der CO2-Ausstöße in die Atmosphäre, kommen ja von fossiler Energie, Erdölgas und so weiter. Die werden beherrscht zu 90% von 5 transkontinentalen Gesellschaften, Erdölgesellschaften. Das Abkommen, Pariser Abkommen sagt, diese Gesellschaften müssen rasch bis 2030 um die Hälfte ihre Produktion zurückfahren und vom Reingewinn müssen sie jährlich ab 2015 jedes Jahr 40% an Erneuerbare, an die Entwicklung erneuerbaren Energien, Solarenergie und so weiter, Hydroenergie, abgeben. Nun, was ist passiert in diesen letzten 3 Jahren? Die 5 größten, Exxon, Chevron, BP, Shell und Total, die 5 größten Erdölgesellschaften, privaten Erdölgesellschaften der Welt, haben ihre Produktion im Durchschnitt um 21% erhöht. Anstatt 40% vom Reingewinn, der letztes Jahr zusammen 82 Milliarden Dollar war, von diesem riesigen Reingewinn, haben sie weniger als 5%, anstatt der 40% für die Entwicklung erneuerbarer Energie eingesetzt. Da ist jetzt der Schnittpunkt. Da merken die Jungen, dass der Kapitalismus das Problem ist und nicht der Staat, der ja machtlos ist, offensichtlich total machtlos ist gegenüber diesen transkontinentalen Erdölkonzernen. Da sehen Sie das Problem.
Im Deutschlandfunk Kultur, Jean Ziegler, geboren am 19. April 1934. Das heißt, vor wenigen Tagen konnten Sie Ihren 85. Geburtstag feiern. Nachträglich noch einmal einen herzlichen Glückwunsch.
Merci, merci vielmal.
Haben Sie gefeiert?
Ja, natürlich gefeiert. Also ich meine, das ist eine Alterserscheinung, solche Geburtstage. Und sie sind einerseits erschreckend, aber auch Anlass zu unglaublicher Dankbarkeit. Ich gehöre zu den Verschonten dieser Erde, unglaublich privilegiert. Wir waren in der Perle du Lac, das kennen Sie nicht, sollten Sie aber kennen. Das ist ein altes Traditionsrestaurant am Genfersee. Die Perle des Sees wird geführt von einer Genossenschaft, also von den Angestellten selbst, denen das Lokal gehört. Und deshalb gehe ich sehr gern dorthin. Mit meiner Familie, mit meinen Enkelkindern habe ich gegessen, Wein getrunken. Dann sind wir spazieren gegangen und haben die unglaublich schöne Bucht von Genf betrachtet. In Dankbarkeit. Ich mit großem Erstaunen, das Leben geht also unglaublich schnell vorbei. Man hat ja kaum Zeit zu erwachen und schon ist man konfrontiert mit dem nahestehenden Verschwinden von diesem Planeten. Aber eben auch, ich sage es noch einmal ein wenig pedantisch, unglaublicher Dankbarkeit.
Sie haben schon angesprochen, aufgewachsen sind Sie im schweizerischen Städtchen Thun im Kanton Bern. Der Vater war Jurist, das alles war in einem streng kalvinistischen Elternhaus. Und mit Ihrem Vater hatten Sie, als Sie mitten in der Pubertät waren, einen ganz, ganz heftigen Zoff, weshalb Sie dann zu Hause ausgezogen sind. Worum ging es da?
Thun ist die Hauptstadt des Berner Oberlandes, eine wunderschöne Region, stockreaktionär natürlich, wo es viele ganz arme Bergbauern gibt. Diese Bergbauern müssen bis kürzlich noch ihre Kinder, damit sie überleben können, verdingen, das ist ein spezifisch schweizerisches Wort, verdingen, an reiche Bauern im Mittelland übergeben. Die wurden dann ausgenutzt, waren total rechtslos, hatten keine familiäre Liebe, keine soziale Kontrolle, nichts, kaum Zugang zur Schule. Und eines Tages fuhr ich mit meinem glitzenden Velo, meinem Fahrrad von der Launenstraße, wo wir wohnten, in einer schönen Villa, in mein Gymnasium auf der anderen Seite der Stadt, kam vorbei, es war Winter, kam vorbei am Viehmarkt und da waren diese Kinder in zerrissenen Socken mit Holzschuhen, ziemlich schlecht bekleidet, zitternd häufig auch vor Kälte, unterernährt auch, bleich. Und die mussten die Kühe und die Stiere behüten. Und im nahen Restaurant brasten bei Sauerkraut und Bier die Großbauern in diesen Markttagen. Und da bin ich nach Hause gekommen und habe meinem Vater gesagt, was ist denn das? Das sind ja Kinder wie ich, gleich alt und die haben kalt und die haben nicht, essen sichtlich nicht genug, müssen Kühe hüten in dieser Eiskälte. Was sind das, diese Verdingkinder? Und mein Vater hat mir gesagt, das ist schrecklich, das ist so, das sind arme, arme Kinder. Aber du kannst nichts tun, du kannst nichts tun. Gott hat das gewollt, er war ein lupenreiner, ein sehr guter Mann. Introvertiert, großer Bergsteiger, konnte den ganzen Rilke auswendig, war auch sicher ein sehr mitfühlender Richter sein Leben lang. Aber ein lupenreiner Calvinist, Prädestinationslehre, da kannst du nicht tun. Und den Satz, den ich am meisten gehört habe und den mich am meisten aufgebracht hat in meiner Jugend, war, ich sage es auch auf Berndeutsch, mach die Sache. Mach deine Sache, du kannst nichts tun, ora et labora, mach gute Schulzeugnisse, mach deine Sache. Die Welt kannst du nicht verändern und das Elend, das diese Verdingkinder erleiden, ist fürchterlich, aber man kann nichts tun, Gott hat es so gewollt. Und wenn sie das einem 14-, 15-Jährigen sagen, dann geht er in die Luft. Und das habe ich nicht ertragen, weil ich habe mein Leben als reine Reproduktion vor mir gesehen, als Leben in einer Betonzelle, studieren, Notar, Anwalt werden in Thun, Kinder haben, dann sterben und das Leben ist vorbei. Die reine Reproduktion dieser unmenschlichen, sozialen, unannehmbaren Ordnung. Dann bin ich halt mein Vater. Das war ein langer, ziemlich schlimmer Konflikt, der ein guter, wunderbar liebender Mensch war, beleidigt, beschimpft, dann bin ich weggelaufen. Und dann hat mein anderes Leben begonnen. Unter der Vorsehung, glaube ich doch, des lieben Gottes, sonst wäre ich unter die Räder gekommen, hätte ich den Jean-Paul Sartre nicht kennengelernt, die kommunistische Jugendorganisation nicht kennengelernt, dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr im Gespräch mit Ihnen. Aber das war der Grund, diese Verdingkinder, für den Bruch.
Bei Deutschlandfunk Kultur der Soziologe Jean Ziegler, Autor von gut zwei Dutzend Büchern, die sie aber nicht reich, sondern arm gemacht haben, Jean Ziegler. Wie kann das sein?
Es stimmt, dass einige meiner Bücher, die funktionieren sehr, sehr gut, also sind sogenannte Bestseller international. Eines der Bücher oder zwei Bücher haben mir großes Unbill eingetragen. Das erste ist Die Schweiz wäscht weißer, 91, Die Schweiz wäscht weißer, wo ich den schweizerischen Bankenbanditismus, die Plünderung der Staatskassen der umliegenden, durch organisierte Steuerhinterziehung der umliegenden Demokratien, auch der Deutschen Bundesrepublik, analysiere, das Blutgeld aus der Dritten Welt. Die Schweiz ist ein wunderbares Land, vier Völker, Kulturvölker, die da zusammenleben auf ganz kargem, kleinen, engen Boden, 42.000 Quadratkilometer, 60% nur davon sind bewohnbar, der Rest ist Stein und Gletscher und Schnee. Diese Schweizerische Eidgenossenschaft, 750 Jahre alt, ist gleichzeitig total von einer ganz schmalen Bankenoligarchie kontrolliert, kolonisiert und pervertiert. Und dank dieser Bankenoligarchie ist die Schweiz hinter Kuwait, Weltbankstatistik, Pro-Kopf-Einkommen, das zweitreichste Land der Welt, hat überhaupt keine Rohstoffe, ein wenig Wasser, das von den Bergen fällt und Elektrizität gibt, sonst überhaupt keine Rohstoffe. Rohstoff ist das fremde Geld und woher es auch immer kommt. Das Blutgeld aus der dritten Welt, der Diktatoren, korrupten Eliten aus den Ländern, aus vielen Ländern der südlichen Hemisphäre wird gewaschen, reinvestiert zugunsten dieser Eliten, geraubt den Völkern, die dann am Hunger sterben, mit der aktiven Beihilfe der sehr kompetenten schweizerischen Bankoligarchen, dann das kriminelle Waffengeld, das Verbrecherkartellsgeld aus der ganzen Welt und dann die Steuerhinterziehungsmilliarden aus den umliegenden Demokratien in Europa. Dieses Buch hat ziemlich eingeschlagen, war ein internationaler Bestseller. Dann das zweite Buch, das war Die Schweiz, das Gold und die Toten, wo ich nachgewiesen habe, auch dank der amerikanischen Dokumente, dass die Schweiz den Zweiten Weltkrieg verlängert hat, indem sie das Raubgold von Hitler gewaschen, neu gleich mit neuen Nummern, neue Identität versehen, dann zurückgeschickt hat nach Berlin und so den Massenmördern in Berlin, den Nazimonstern erlaubt hat, strategische Rohstoffe bis 1945 aufzukaufen auf dem Weltmarkt, dank der Devisen, dank dem gewaschenen Raubgold, das die Schweizer Banken den Nazimonstern übergeben haben. Und dieses zweite Buch hat mir auch Prozesse eingetragen. Alles in meine Parlamentarische, ich war damals Mitglied des Eidgenössischen Parlaments, des Nationalrates. Der Sozialdemokratischen Partei. Parlament hat massiv auf Geheiß der Neuen Zürcher Zeitung meine parlamentarische Immunität aufgehoben. Da kam die Prozesslawine. Alle 9 Prozesse für die beiden Bücher habe ich verloren. Und für mehr als 6,6 Millionen Franken hätte ich Schadenersatz zahlen müssen.
Und wie viel haben Sie davon gezahlt?
Meine Konten sind gesperrt und ich habe mehr als ein Drittel habe ich davon bezahlt. Aber dann, ich will mich nicht beklagen, weil auch der Kampf in den Gerichtssälen hat Transparenz geschaffen. Die Herren der Welt, diese Kosmokraten, die Geldsäcke der Zürcher Bahnhofstraße, die mussten ja antreten im Gerichtssaal, sich rechtfertigen, antworten. Zwar habe ich verloren, ich sage es noch einmal, total, komplett verloren. Schauen, die Anwaltskosten waren total ruinös. Aber es hat Transparenz, Bewusstsein geschaffen und schließlich konnte ich trotzdem weiterkämpfen, obschon ich ziemlich finanziell ziemlich ruiniert gewesen bin und es immer noch bin. Aber darum geht es ja nicht. Wenn ich eine portugiesische Putzfrau gewesen wäre, hätten die mich schon total zum Schweigen gebracht. Bei mir hatte ich Unterstützung, ein internationales Unterstützungskomitee mit Abbé Pierre, mit Régis Debré, mit Leuten drin, die mich unterstützt haben, mit offener Rede. Und das hat mir erlaubt, weiterzukämpfen. Und das letzte Buch ist so etwas wie eine Quintessenz, wenn Sie so wollen. Was ist so schlimm am Kapitalismus? Ist nicht ein Vermächtnis, aber es ist doch eine Zusammenfassung dessen, was ich als Waffen in die Hand geben möchte für die junge Generation, die jetzt auf der Straße für das Überleben des Planeten kämpft.
Was Ihnen heute gegen Prozesse hilft, ist ja die Immunität, die Sie genießen als Vizepräsident des beratenden Ausschusses des UNO-Menschenrechtsrats. Was machen Sie da genau?
Der Menschenrechtsrat ist, das sind 47 Staaten, es ist die drittwichtigste Autorität der UNO, zuerst natürlich die Generalversammlung, 193 Staaten, das ist das Parlament der UNO, dann die Regierung der UNO, die Exekutive, 15 Staaten, das ist der Sicherheitsrat, wovon 5 einen permanenten Sitz und deshalb das Vetorecht haben. Und die dritte wichtigste Instanz ist der Menschenrechtsrat, das sind 47 Staaten, alle 3 Jahre pro Rata der Kontinente gewählt von der Generalversammlung, der die Einhaltung durch die 193 Mitgliedstaaten der universellen Deklaration der Menschenrechte von 1948 überwachen, kontrollieren muss. Und dieser Menschenrechtsrat hat eine 18-köpfige beratende Experteninstanz. Die Botschafter, die kommen ja von überall her. Genf ist eine sehr wichtige Position. Aber der deutsche, der amerikanische, der russische, der chinesische Botschafter, der kommt von Washington, kommt von Brüssel und so weiter, die sind ja nicht Experten per se für Menschenrechte und deshalb diese Beraterinstanz, dessen Vizepräsident ich bin. Und was wir tun müssen, ist die Dossiers ausarbeiten aufgrund der Missionen, die wir haben. Wenn ich ein Beispiel geben kann, es gibt die Mission Syrien, es gibt die Mission Jemen, es gibt die Mission Darfur, es gibt die Mission Gaza. Da muss der beratende Ausschuss die Beweise für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die da begangen werden, vom Diktatoren in Khartoum, von den Verbrechen in Saudi-Arabien, die 2 Millionen Kinder der Cholera preisgeben, die Jemen bombardieren, von dem Fürsten Assad oder die Fürsten Dschihadisten, die Verbrechen begangen werden in Syrien. Das sammeln wir, müssen wir in unseren Missionen die Beweise sammeln, dass wenn einmal diese fürchterlichen blutrünstigen Konflikte zu Ende gehen, der Generalstaatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag die Beweise hat, um die Anklage zu erheben und dass, so Gott es will, diese Verbrecher, diese blutrünstigen Verbrecher, die heute seit Jahren ungestört Menschen zerstören, in Jemen, im Darfur, im Westsudan, im Gaza und so weiter, dass die dann zur Rechenschaft gezogen werden. Das müssen, sollten wir tun, versuchen es zu tun. Ich bin ständig unterwegs, sehe fürchterliche Sachen im Südsudan und so weiter. Aber es geht ja nicht um den psychologischen Zustand des Kleinbürgers aus Genf, es geht um Effizienz. Als ich Sonderberichterstatter war für das Recht auf Nahrung, ein Kind, das am Hunger stirbt, kümmert sich überhaupt nicht um den psychischen Zustand des Kleinbürgers aus Genf. Es will überleben.
Jean Ziegler im Deutschlandfunk Kultur, ein Mann der mehr als deutlichen Worte. Im österreichischen Fernsehen haben Sie mal gesagt, Spekulanten gehören aufgehängt. Punkt. Schießen Sie manchmal nicht übers Ziel hinaus?
Ich glaube, man muss eine deutliche Sprache reden. Wenn ich ein bezahlter Diplomat, also aus dem diplomatischen Dienst eines Mitgliedstaats der UNO wäre, müsste ich auch ganz anders reden, Allianzen schaffen und so weiter. Wenn man einmal Mitglied ist des Beratenausschusses des Menschenrechtsrates, dann hat man Recht und Pflicht zur freien und eben auch so deutlich wie möglicher Rede. Es geht ja um das Kollektivbewusstsein. Und der Menschenrechtsrat ist ja schließlich abhängig.
Aber das Aufhängen, lieber Herr Ziegler, verstößt garantiert gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verkündet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 in Paris.
Also Sie sind unbarmherzig natürlich mit Ihrer Frage.
Das stimmt. So unbarmherzig wie Sie.
Also ich sage Ihnen, ich bin persönlich, wenn Sie mich persönlich fragen, jetzt absolut der Meinung, also ich bin gegen die Todesstrafe allgemein.
Also Spekulanten gehören nicht aufgehängt.
Spekulanten
gehören nicht aufgehängt.
Also ich möchte sagen, Spekulanten, denen muss man das Handwerk legen. Und wenn es nicht nützt, sollten die aus der Welt geschafft werden. Ich sage Spekulanten zum Beispiel. Das ist natürlich nicht ein bescheidener Immobilienspekulant, sondern es geht zum Beispiel um die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel, die immer noch total legal ist. Grundnahrungsmittel sind Reis, Getreide und Mais, die decken 75% des Welternährungsbedarfs ab und die sind Objekt von Börsenspekulation. Die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel treibt generell die Preise in die Höhe. In den Kanisterstädten der Welt, wo die Mutter in den Favelas von Brasilien, in den Smoky Mountains von Manila, in den Slums von Bangladesch, wo die Mutter mit ganz wenig Geld die tägliche Nahrung kaufen mussten, wenn der Reispreis explodiert, dann sterben noch mehr Kinder zu Hause. Und diese Spekulation, die tötet. Und die muss mit allen Mitteln gestoppt werden. Es ist uns noch nicht gelungen bis heute. Diese Spekulanten, die sind schuld am Sterben, an dem Hunger und an den steigenden Nahrungsmittelpreisen.
Jean Ziegler, bei Ihrem jahrzehntelangen Kampf hatten Sie teilweise auch etwas seltsame Verbündete. Ich denke da etwa an den einstigen libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi.
Ich habe große Fehler gemacht in meinem Leben, die schlimmsten im privaten Bereich. mit Frauen und so weiter, aber auch im politischen Bereich. Zu lange habe ich den Einladungen zum Beispiel von Muammar Gaddafi gefolgt. Der war ein Autodidakt, Staatschef, war einst ein Revolutionär, hat die Nationalisierung des Erdöls durchgesetzt und war zu Beginn seiner Amtszeit wirklich sehr auch von den linken internationalen Solidaritätsbewegungen sehr gefeiert. Dann ist er irgendwie der Paranoia der Diktatur erlegen, hat fürchterliche Verbrechen begangen und ich habe mich zu lang einladen lassen von ihm. Warum? Einerseits, weil es für einen Soziologen, ich sage das ganz banal, unglaublich faszinierend ist für einen Soziologen, der ja die Welt zu erkennen versucht, die Kräfte dieser Welt beherrschen, die Klassenzusammenhänge, den planetarischen Klassenkampf und so weiter, mit einem Staatschef zu reden, ihm Fragen zu stellen, von seinem Wissen, das ja ein Herrschaftswissen ist, ein Exklusivwissen ist, zu profitieren.
Das schmeichelt ihn dann auch?
Vielleicht nicht, aber ich hätte nicht die, so lange mit ihm die Einladungen ihm zuhören wollen und seine Weltsicht, die war ja total absurd, aber ich habe trotzdem zugehört, seine Argumente eben denen nicht widersprochen, weil ich wissen wollte, was er sagt über Palästina, über seine Strategie in der Unterstützung von Befreiungsbewegungen und so weiter und so weiter. Das war ein totaler Irrtum. Das war ein Irrtum, ich hätte viel früher mit ihm brechen sollen.
Aber wie gehen Sie damit um, wenn Sie heute einsehen, dass das ein Irrtum war?
Ja.
Schlechtes Gewissen?
Was soll ich tun? Ich kann mich ja nicht aufhängen. Ich will jedenfalls, ich könnte mich, aber ich will nicht. Ich sage Ihnen, es war ein Irrtum, solange die Einladungen von Gaddafi akzeptiert haben, auch von anderen. Ich war bei Saddam Hussein, aber da ging es um die Freilassung von 18 Schweizer Geiseln, die auf strategisch wichtigen Installationen bei Bagdad, bei Basora und so weiter angekettet waren. Und wir konnten dort durch diese Mission, durch diese langen Diskussionen im Präsidentenpalast in Bagdad, gelang es, diese 18 Mitbürger, Mitbürgerinnen, zwei Mitbürgerinnen zu befreien und in die Schweiz zurückzuführen. Aber auch, es gibt ein Foto, wo der Saddam Hussein mich umarmt, das ist ja unglaublich, ein Massenmörder. Das hätte ich auch vermeiden können, wahrscheinlich, diese Begegnung mit ihm. Aber es gibt noch andere Begegnungen, von denen ich jetzt nicht reden möchte.
Jean Ziegler, was machen Sie, wenn Sie sich mal von den Schrecken der Politik erholen wollen?
Dann fahre ich Ski. Das ist das Schönste, was es gibt. Viele andere Sachen, die sehr schön sind. Aber ich lebe in Rüssa, in einem kleinen Weinbauerndorf am äußersten Westende der Schweiz, da wo die Schweiz endlich zu Ende geht, vis-à-vis dem Mont Blanc. Wenn ich am Morgen erwache, jeder Tag ist ein reines Wunder. Dann, wenn Sie sagen, was ich gern tue, ich tue vieles gern, ich trinke gern roten Wein, ich diskutiere gern mit meinen Genossinnen und Genossen der Linken, auch andere Leute, die hin und wieder gescheit sind. Aber Skifahren ist etwas sehr, sehr Schönes und auch sehr Nützliches. Wenn Sie beim Skifahren, beim Abfahren eine Sekunde an etwas anderes denken als an die Piste, dann sind Sie am Boden. Punkt, Schluss.
Und Punkt, Schluss muss ich jetzt auch sagen. Danke, merci beaucoup, Jean Ziegler.